Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts More Than a Feeling. Mein Name ist Margret Lünenborg. Ich bin Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin und sitze hier zusammen mit
Birgit Röttger-Rössler, Sozial- und Kulturanthropologin, ebenfalls an der Freien Universität Berlin. Wir laden Sie jetzt ein zu einer guten halben Stunde Gespräch.
Sie hören More Than a Feeling, Gefühle und Gesellschaft.
Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Affective Societies, Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
Das Thema unseres heutigen Podcasts ist Corona, insbesondere die Corona-Politik in Vietnam und auch die Auswirkungen, die Corona und die vietnamesische Corona-Politik für die vietnamesische Diaspora hier in Deutschland haben. Bei uns sind heute Thi Minh Tham Tha, Psychiatrin an der Charité, und Erik Hahn, ebenfalls Psychiater an der Charité. Und die beiden haben gemeinsam die vietnamsprachige Ambulanz an der Charité aufgebaut. Tham und Erik, ich freue mich, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, hallo auch von mir.
Das Lied, das wir gerade gehört haben, stammt von zwei bekannten vietnamesischen Sängerinnen, die dieses bereits im Februar 2020 geschrieben und aufgenommen haben. Und in diesem Song wird auf populäre Weise das Virus sowie auch die Hygieneregeln bekannt gemacht. Das ist mittlerweile sehr verbreitet in Vietnam und auch schon in viele weitere Sprachen übersetzt. Tham und Erik, ihr beide wart ja kürzlich längere Zeit beruflich in Vietnam und ihr musstet euch da ja für jeweils 14 Tage in eine strenge und kontrollierte Quarantäne begeben. Habt mir dann aber Bilder geschickt, die ein sehr freies Vietnam zeigten. Also scheinbar waren Restaurants, Schulen, Geschäfte, alles offen. Könnt ihr mir oder uns mal kurz so ein bisschen etwas zur Corona-Politik in Vietnam sagen?
Wir waren tatsächlich 3 Monate in Vietnam und haben tatsächlich diese vietnamesische Corona-Strategie erlebt. In Vietnam wurde eine Expertengruppe gebildet, die hauptsächlich auch Epidemiologen, Gesundheitswissenschaftler, Beamte der Politik bestand, um Regierung und das Gesundheitsministerium zu beraten und mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Die Informationen werden über Fernsehen, Social Medien oder auch diese Mobiltelefon kommunizieren. Und das vietnamesische Gesundheitssystem verfolgt von Anfang an die Null-Covid-Strategie, die ähnlich sich wie in Australien oder Neuseeland.
Genau, wenn ich da vielleicht ein bisschen ergänzen kann, was Tham angesprochen hat, was Vietnam eigentlich macht, ist im Grunde allgemeinen Regeln zur Bekämpfung von Virusepidemien zu folgen. Als wir dann Mitte Dezember in Hanoi waren, aus der Quarantäne rauskamen, da bestand ja überhaupt keine Aussicht auf Impfstoff für Vietnam in nächster Zeit. Die Schlussfolgerung war eben, dass es sozusagen auch nicht irgendwie eine 50er-Inzidenz sein kann, sondern dass es eine Nuller-Inzidenz sein kann. Man muss ja sagen, in Deutschland war diese 50er-Inzidenz ja nicht aus epidemiologischen Gründen sozusagen sinnvoll, sondern eher, das war sozusagen die berechnete Belastungsgrenze des Gesundheitssystems, wenn Menschen krank waren. Und die Zero-Covid-Strategie, die ist weitgehend erfolgreich, die ist natürlich auch nicht hundertprozentig, aber es gab eben keine neuen Fälle in den Wochen zuvor und für uns bedeutet das, dass das Leben in Vietnam sich erstmal ganz normal und so wuselig wie immer angefühlt hat, was du ja schon angesprochen hast. Gerade im Dezember und Januar war das eigentlich die für uns bekannte, aber jetzt auch in Deutschland ganz unbekannte Welt, dass man sich völlig frei bewegen konnte, eben auch ohne Masken. Es gab volle Hörsäle in den Lehrveranstaltungen, die wir gemacht haben, die Restaurants waren offen. getroffen. Es gab einen zumindest inneren Reiseverkehr. Und was wir auch bemerkt haben, es gab einen nationalen Stolz. Und das wurde auch natürlich viel kommuniziert, auch durch die Medien, auf diese erreichte Rüller-Inzidenz. Das heißt, jeder einzelne Tag ohne Neuinfektion wurde öffentlich gezählt. Also noch ein Tag, wir haben jetzt 80, wir haben jetzt 85 Tage ohne Neuinfektion. Ein großer und keine innere Übertragung.
Erik und Tam, wie geht denn die Bevölkerung mit der Situation um? Also es scheint ja, so wie ihr das schildert, wie das auch in dem, was ihr jetzt gesagt habt, schon anklang, keinerlei Murren über die Corona-Politik, über die erforderlichen Maßnahmen zu geben, sondern problemlos zu laufen.
Ja, die Bevölkerung nehme die Situation sehr ernst, auch meiner Sicht. Und diese Menschen hat allgemein Angst vor dieser Corona-Infektion und verfolgte auch die internationale Entwicklung ganz genau. Sie schauen jeden Tag in der Nachricht, wie viele Neuinfektionen weltweit in Europa und auch in Nachbarländern wie Thailand, Kambodscha und Indien. Dazu kommen es zu sehr, sehr restriktiven Maßnahmen bei der Bekämpfung mit der Behandlung im Krankenhaus bei allen Infektionen. Das ist, man kann nicht zu Hause bleiben. Der Infizierte kann nicht zu Hause bleiben. Flickquarantäne bei Kontakt des ersten Rat und sofortige Isolierung des Wohngebiets von Infizierten. Und nach der Isolierung kommen diese Tests. Die testen dann komplett durch dieses Wohngebiet. Und dann dieser Personalaufwand. Vietnam haben sehr, sehr viele Personalaufwand für die Testung. Und wirklich, sie werden auch ganzen Dorf testen und dass sie testen auch ganz nackt durch. Das ist wirklich dann alle Kraft, wenn ein Ausbruch da ist, dann wird alle Kraft wird da rein so fokussieren. Und dann eine große Desinfektion, Lastwagen, wahrscheinlich ihr seht auch im Fernsehen, kommen und das ist wirklich ein ernstes Signal für die Bevölkerung. Und bekommt man auch regelmäßige SMS von der, vom Handy, von dem Ministerium of Health und die über diese 5K-Regeln, so ähnlich wie AHA-Regeln in Deutschland und auch noch diese Information, die Notwendigkeit für Gesundheit, Anmeldung, denn man muss ja immer sozusagen anmelden, wo man war und ob das ist, gerade ein Ausbruch da war oder nicht. Und wie gesagt, das ja, das Leben ist, wie gesagt, sehr schnell umgestellt, wenn da irgendwie eine neue Infektion da ist. Ja,
ja Erik und Tam, ihr hattet mir erzählt und auch, glaube ich, per WhatsApp mitgeteilt, dass ihr ja einen Ausbruch direkt miterlebt habt, so einen akuten Infektionsausbruch in Vietnam. Könnt ihr das nochmal schildern?
Ja, das war für uns ganz interessant. Ausbruch bedeutet wirklich, dass es vielleicht unter 100 Fälle pro Tag in einem Gebiet relativ weit entfernt gab. Aber dann haben wir gemerkt, dass das Leben ganz schnell auch wieder umgestellt wird. Also von dieser Freiheit, die man sonst gespürt hat, das Ausgehen, das völlig normale Leben. Wir hatten gerade eine Veranstaltung an einer Universitätsklinik mit über 200 Teilnehmern und den nächsten Tag waren auf einmal nur noch 50 da, also Abstandsregeln. Und alle hatten auf einmal Maske auf. Es war sozusagen sehr viel weniger locker. Und dann gibt es natürlich auch keine großen Feiern und die Restaurantbesuche, die dann anschließend fallen weg oder werden viel kleiner gemacht. Und das Verhalten der Menschen ändert sich. Also man hält eben den Abstand, man zeigt auf einmal mehr Fürsorge, man berichtet anders in den Medien plötzlich. Und man muss sagen, das hat auch was damit zu tun, dass erwartet wird, andere zu schützen. Und jeder, da gibt es natürlich dann auch, wie du gesagt hast, da gibt es kein Murren. Das wird verstanden und wir verstehen das dann natürlich auch, dass auf einmal die Veranstaltung sozusagen von einem Tag auf den anderen umgeplant wird, entsprechend dieser Schutzregeln. Man muss sagen, dass dieses Verhalten und diese Regeln eben eigentlich auch mit den SARS-Epidemien und auch später der MERS-Epidemie schon seit 2002 zu tun haben. Das ist also eigentlich kein vietnamesisches Phänomen, dass man auf diese Regeln umstellt, sondern das findet sich genauso in Japan, Korea und in den Ländern, wo es eigentlich diese SARS-Ausbrüche gab. Und seitdem ist auch das Maskentragen bei Infektionen geschehen, normal, eben auch bei ganz normalen Erkältungen. Für mich ist es immer sozusagen erstaunlich gewesen, wie normal sich das anfühlt. Da wird nicht groß drüber geredet. Wenn auch schon früher, wo es noch nicht jetzt Covid gab, wenn jemand krank war, läuft er halt mit einer Maske zum Beispiel rum, um nicht andere anzustecken.
Ja, das ist aber in Vietnam eigentlich ist es sehr üblich, auch gegen diese Luftverschmutzung. Daher, das ist Maskentragen ist keine etwas neues Phänomen in vietnamesischer oder Gesellschaft. Aber das liegt auch an vielleicht an dieser relationalen Denkweise der Vietnamesinnen. Die anderen Mitmenschen sind immer präsent im Gedanken von Personen. Eigene Freiheit denke immer die anderen immer mit, auch deren Schutz. Und ich finde auch, neuerdings hat eine Moderatorin in Vietnam mit folgendem Slogan in offizieller Abendnachrichten wie bei uns die Tagesschau beendet: Dein Körper gehört nicht allein zu dir, sondern auch zum Leben von allen anderen um dich herum. Schütze dich selbst, entschuldige dabei die anderen. Das Slogan spiegelt so gut das relationale Denken und Wahrnehmung in der vietnamesischen Kultur.
Das finde ich wirklich einen interessanten Punkt, also dass diese Fürsorge für andere dem eigenen Körper fast eingeschrieben wird, wogegen bei uns ja zum Beispiel ganz stark diskutiert wird, wie viel Individualität verloren geht, dass ich das Lächeln des anderen nicht sehen kann, dass ich Schwierigkeiten habe, ihn überhaupt als Subjekt wahrzunehmen. Das sind ja schon tiefe, auch kulturelle Differenzen, die da drin dann sichtbar werden, ne?
Genau, man könnte das natürlich auch umgedreht machen. Dadurch, dass wir doch relativ laxe Maßnahmen genau wie in dieser Argumentation hatten, sehen wir jetzt das Lächeln von vielen Menschen eine sehr lange Zeit ja gar nicht mehr, weil wir jetzt natürlich uns auch alle an die Masken gewöhnt haben, mittlerweile schon. Und in Vietnam wird es ja gedacht, okay, es ist ein kurzer Zeitpunkt, um dann wieder relativ rasch in die normale Interaktion zu gehen und das Lächeln. Und natürlich das Lächeln über die Augen ist ja auch ein anderer Weg, um zu kommunizieren. Das lernen wir jetzt wahrscheinlich auch mehr, als wir es früher gemacht haben. Und für mich stellt sich sogar ein bisschen die Frage, vielleicht wird es für uns auch bald ganz normal und sogar soziale Norm sein, auf Flügen oder in vollen U-Bahnen, gerade in der Grippesaison, auch eine Maske zu tragen. Man gewöhnt sich ja dann vielleicht auch ein bisschen dran. Denn interessanterweise ist ja die Grippesaison selber dieses Jahr ausgeblieben, was sicherlich genau auf dieses Maskengebot zurückzuführen ist. Und man muss sagen, was auch interessant war in diesem Bezug, ist ja, dass Maskenexporte oder das Schneidern eben von Masken in der vietnamesischen Diaspora für die Deutschen ein ganz wichtiger Zeichen der Sorge und der Fürsorge war, teilweise sogar ein Return of Reziprozität für die Deutschen. Und das haben wir ganz am Anfang eben im Februar, März, April mitbekommen, wo es kaum Masken hier gab, haben ganz viele vietnamesische Menschen aus der vietnamesischen Community geschneidert und die auch gespendet. Zum Beispiel in unser Krankenhaus wurden dann 200 Stoffmasken damals noch gespendet, denn damals gab es ja kaum Masken, die wurden ja noch nicht mal empfohlen.
Es ist aber wirklich finde ich, ein super treffendes Beispiel für das, was wir miteinander in unserem Forschungsverbund als eben Emotionsordnung und wie sich die auch verändern und verschieben, wie tatsächlich Fürsorge an Bedeutung gewinnt und diese Zeichen des individuellen nur Wohlbefindens relativ zur Sicherheit und Gesundheit der anderen gestellt werden müssen, ja.
Da fällt mir noch etwas ein, worüber ihr auch schon berichtet habt, was hier ganz gut passen würde. Das war nochmal dieser Ausbruch von ein paar Covid-Infektionen südlich von Hanoi, der dann zu einer totalen Abschottung dieses Distriktes geführt hat. Und ihr habt da doch sehr anschaulich mir auch berichtet über eben dieses Fürsorgeverhalten in der Region oder in Hanoi. Also das schildert das doch nochmal. Das macht das auch irgendwie sehr schön klar.
Ja, finde ich auch sehr bewegend und emotional, möchte ich das so sagen. Das ist so im Fernsehen, das ist auch diese Szenen, wie diese Nachbargebiete essen oder auch so Nahrung zu diesen Isolationgebiete transportieren. Und das ist tatsächlich im Fernsehen oder überall gibt es auch diese Einkauf oder Verkaufsstelle für Produkte, für Naturprodukte aus diesem isolierten Gebiet, weil das ist natürlich, sie dürfen nicht so raus oder diese Menschen dort dürfen nicht diese Dorf verlassen und deshalb das können sie auch ihre Produkte nicht verkaufen und dann tatsächlich, es gibt auch viele Verkaufsstellen für solche Naturprodukte und das ist überall, gibt es Slogan wie ich liebe Hai Dương zum Beispiel, das ist dieses Gebiet, wo dieser Ausbruch war und jetzt aktuell isoliert wurde. Und da sehe ich auch diese Solidarität auch in der Bevölkerung auch sehr, sehr stark ausgeprägt ist.
Also für mich ist dann die Erinnerung, ich trinke eigentlich immer ganz gerne Orangensaft und ich habe dann einen Monat lang fast nur Guavensaft getrunken, den dann die ganze Familie immer gepresst hat und wir haben uns alle sozusagen beteiligt an dieser Kampagne Wir lieben Haisuren und haben dann die Guaven oder die Gemüseprodukte aus dieser Region ganz besonders gekauft und das war halt faktisch auch schon wieder ein gemeinsames Thema, was dann auch in den Medien ganz groß berichtet wird. Das heißt, man guckt dann auch darauf und dieses Gebiet geht in Quarantäne für uns und braucht jetzt aber auch unsere Solidarität, dass wir sozusagen in den nicht isolierten Gebieten ganz normal weiterleben können. Das heißt aber nicht, dass dann dort sozusagen absolute Restriktionen sind, sondern es geht ja um Durchtesten. Also wir redeten in diesen Gebieten von 50 bis 100 Fällen pro Tag, also nicht um 20.000 pro Tag. Das ist sozusagen dann das, was Zero-Covid-Strategie bedeutet, aber es ist eine Solidarität da und die wird im ganzen Land getragen und das fand ich dann wiederum tatsächlich auch so ein bisschen berührend und war auch ganz konkret mit meinem eigenen Speiseplan dann davon betroffen, aber im Positiven.
Ja, und das ist ja wirkliches Praktizieren von Solidarität und Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, das Schöne daran ist, dass die Einzelnen auch das Gefühl haben, sie können jetzt etwas tun. Also dass man nicht so ohnmächtig dasteht. Und wenn man eben Guavensaft trinkt und damit die gerade isolierte Region unterstützt. Ich finde dieses Thema, was wir jetzt hier schon angesprochen haben, Zusammengehörigkeitsgefühl, Solidarität, Rücksichtsnahme aufeinander, das ist ja nun nicht nur ausschließlich typisch für Vietnam. Das finden wir ja in zahlreichen Gesellschaften, also auch nicht nur in Südostasien. Was würdet ihr da vielleicht auch aus eurer ja doch interkulturellen Expertise zu sagen?
Ja, ich glaube, das, was du ansprichst, das ist total wichtig, dass man das vielleicht auch nochmal sogar stärker aus einer Vogelperspektive betrachtet. Und interessant ist da vielleicht eine ganz aktuell veröffentlichte Studie in dem Journal Lancet Planetary Health. Und da geht es um den Zusammenhang von den Theorien zu Cultural Tightness oder Looseness, um eben auch die Effektivität von Teilen der Corona-Strategien in Ost- und Südostasien zu erklären. Im Grunde basiert die Theorie auf einem Maß für kulturelle Enge oder Lockerheit, die den Grad widerspiegelt, mit dem sich Kulturen strengen Normen, sozialen Normen des Zusammenhaltens und gegebenenfalls auch in Bezug auf Strafen für Abweichungen unterstellen. Zum Beispiel gehören zu diesen Kulturen mit diesen eher strengeren kulturellen Normen Japan, China, Singapur, Ghana und eben auch Vietnam. Und zu den Kulturen mit eher lockeren Normen gelten zum Beispiel oder Ländern gelten Italien, Spanien, Brasilien und USA. Deutschland befindet sich auf dieser Skala dann eigentlich ziemlich in der Mitte. Und die Studie zeigte nun ziemlich gut in den Korrelationen, dass die Covid-19-Infektions- und Sterblichkeitsraten in einem Land umso niedriger sind, je mehr sich die Bürger an kulturelle Regeln, soziale Angemessenheit gebunden fühlen, also cultural tight sind. Unabhängig davon, ob sie jetzt asiatisch waren oder in anderen Teilen auf der Erde zu finden waren.
Wenn ich mir hier in Deutschland, aber auch darüber hinaus im westlichen Raum die Medienberichterstattung anschaue, dann taucht da ja vergleichsweise wenig auf über erfolgreiche Strategien, die es in asiatischen Ländern gegeben hat. Hier bei uns in Deutschland beispielsweise hat die vietnamesisch-deutsche Journalistin Vanessa Wu in Talkshows mehrfach versucht, das vehement nach vorne zu tragen, ist eher erfolglos geblieben.
Also ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, die man eigentlich genauer betrachten muss. Wenn man schaut, ist es ja nicht nur Vanessa Wu, die versucht hat, auf erfolgreiche Modelle zur Epidemiebekämpfung hinzuweisen. Es sind ja auch zum Beispiel Herr Drosten von der Charité oder Herr Lauterbach, die damit wenig erfolgreich waren und sogar bedroht wurden. Und nochmal, was wichtig ist, die Modelle, die angesprochen werden zum Umgang mit neuen Virusvarianten, sind ja international empfohlene und eben mit der WHO und auch EU abgestimmte Prozesse und Manuale, die dann eben in den erfolgreicheren Ländern klarer umgesetzt wurden und an die sich gehalten wurden. Ein Beispiel wäre, dass ja in Südkorea kurz vor dem Ausbruch von Covid gerade geübt wurde, ein Prozess. Einfach regelhaft das nochmal durchgespielt und damit waren sie gerade in der ersten Welle extrem erfolgreich, dass sie sich dann an dieses eingeübte Skript gehalten haben. Und das mag damit zusammenhängen, dass sie natürlich noch die Erfahrungen von SARS von vor 10, 15 Jahren hatten.
Warum dann würdest du einschätzen? Warum wurde dann nicht intensiver hier darauf geschaut, wie es in diesen Staaten auch erfolgreich funktioniert hat?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn einige Medien die erfolgreichen Covid-Strategien in Vietnam oder Ostasien zu relativieren versuchen, berufen sie sich einerseits wieder auf angebliche asiatische Werte oder eben auch autoritäre Strukturen. Es wird dann eher pauschal behauptet, dass eben Disziplin, Gehorsam und Kollektivismus Teil von Ost- oder Südostasien sind und dass diese asiatischen Werte dann irgendwie nicht passen zu den westlichen Werten, die eher Individualismus, Freiheit und Demokratie betonen. Interessant ist ja, dass dann immer auch selektiv ausgeblendet wird, dass eben Südkorea oder Japan oder Taiwan Demokratien sind. Oder Erfolge werden andersrum dann eben auf diese autoritären, unfreien, kollektivistischen Traditionen zurückgeführt. Oder den Daten, die geliefert werden über den Erfolg, dem wird dann teilweise kein Glauben gestellt oder die werden in Frage gestellt. Und so werden dann eben auch eher laxe und späte Maßnahmen in Europa gerechtfertigt mit diesem Verweis auf Freiheit, auf Privatsphäre oder eben auch, dass man solche Maßnahmen wie Maske tragen in Europa den Menschen gar nicht zumuten kann. Und die Regeln, die, wie gesagt, WHO-Regeln sind und nicht speziell für asiatische Länder eingeführt wurden, dann auf einmal nicht umgesetzt werden können. Interessanterweise ist eben auch diese selektive Wahrnehmung, dass dann zum Beispiel andere Länder wie Australien oder Neuseeland, die ganz klar auch sehr erfolgreich sind in Umsetzung dieser Strategien, dass die ausgeblendet werden, denn denen kann man nun ja nicht diese ost- und südostasiatischen Werte wie Kollektivismus, Konfuzianismus oder Gehorsam zuschreiben.
Und einige afrikanische Länder sind auch sehr erfolgreich mit ihren Strategien, das nicht nur in Asien. Das ist auch diese Infektionszahl in Afrika, muss man dazu sagen, auch nicht hoher wie in Europa.
Wie wird denn eigentlich auf vietnamesischer Seite auf die europäische Corona-Politik geschaut?
Ja, ich habe auch sogar gelesen, ich lese auch sehr, sehr regelmäßige vietnamesische Zeitungen und ich finde ihn so immer so faszinierend, interessanter, wie sie auch diese Sicht von der vietnamesischen Seite auf diese Corona-Politik von Europa ist. Und natürlich, in vietnamesischen Medien haben die meisten von hoher Neuinfektionen, die Einschränkungsmaßnahmen in Europa berichtet. Corona trotz der niedrigen, aber nicht vorhandenen Fallzahl in Vietnam ist immer ein Thema und das wurde sehr differenziert auf diese Antwort von einzelnen Ländern geschaut. Ja, interessanterweise wurde auch sehr oft über diese Strategienmaßnahmen in Deutschland berichtet. Das ist in Europa ist fast meistens über Deutschland berichtet. Und das hier wurde natürlich auch berichtet, dass der BioNTech und Pfizer hat diese Impfstoff entwickelt wurde, aber interessanterweise ist in Vietnam, man nennt dann nicht BioNTech-Impfstoff, sondern Pfizer-Impfstoff. Das ist eine interessante Beobachtung. Und außerdem, das ist im März wurde auch damals schon diese als unzureichende Eindämmungsstrategie von Deutschland berichtet, obwohl Deutschland ja auf seine Sicht gut durch diese erste Welle damals gekommen ist. Aber das ist ja im Grunde ist ja die erste Welle. Deutschland wurde auch als gutes Beispiel für Europa in Vietnam berichtet. Aber sie haben häufig auch geschrieben, dass Europäer das Virus unterschätzen würden. Und diese Maßnahmen wurden als lasch, so lamm-leer, wahrgenommen. Auch diese Herdeimmunität von Schweden wurde auch diskutiert mit der Frage, Herdeimmunität in Schweden gescheitert. Mehrere Wissenschaftlerarbeiten zum Thema Herdeimmunität in Vietnam wurde auch zitiert. Und zum Schluss kommen diese Journalisten, dass diese Herdeimmunität in der Wirklichkeit sehr viel schwieriger zu erreichen ist und der Virus ja auch ständig verändert und das immer nicht akzeptieren. Ja, das ist interessanterweise wurde auch in den Medien den Ausdruck so Wirtschaft, so gebrochene oder zerbrochene Schlag für diese Pandemiebekämpfung in Europa verwendet. Finde ich auch, dieser Begriff ist sehr, sehr interessant. Genau, da wurde auch so berichtet, dass diese Corona den alten, in Anführungszeichen, Kontinent Europa niederschlagen würden. Ja, und in meinem Privatkreis, Freudenkreis, vermuten viele meine Freuden oder Kollegen oder auch Angehörigen, die in Europa und USA oder westliche Welt die Menschen sich an Freiheit oder Individualismus auch widersprechen, schon sehr gewöhnt hätte und es ist sehr schwer sei, ihr Verhalten zu verändern. Das auch wenn diese Situation nicht mehr passen.
Naja, da drängt sich mir jetzt gerade noch mal eine etwas andere Frage auf. Wir haben jetzt ja mehrfach angesprochen, dass es einfach eben eine größere Bereitschaft gibt, ein größeres ausgeprägt solchen Solidaritätsregeln zu folgen, ein größer ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl. Es kann doch aber auch, oder es wird mit Sicherheit nicht nur dies sein, es wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, vermute ich mal, dass ja in vielen Ländern, die wir jetzt angesprochen haben, die besser mit der Null-Covid-Strategie umgehen, es auch ganz einfach viel mehr Erfahrungen mit Krisen gibt, mit Katastrophen gibt, die jetzt speziell in unserem Land ja gut 70 Jahre zurückliegen, dass es mal so etwas wie ja der Krieg vorbei war, dass es also wirklich so eine totale Katastrophe gab, in der die Menschen auch ja Exit-Strategien erproben mussten und auf Zusammengehörigkeit angewiesen waren in einem, um überhaupt auch individuell weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch etwas sagen mögt.
Diese Situation in Vietnam, da haben wir gerade 2003 einen Ausbruch von Corona-SARS. Und da war auch so, ich habe auch selbst erlebt, als damals Medizinstudentin dann plötzlich im Krankenhaus, das ist schon 50 so Angehörigen, Kontaktpersonen sind gestorben. Das hat man natürlich auch das Prägen, auch dieses Bild in diese Gesellschaft. Ja, und das ist auch sehr interessant. In Vietnam wurde damals auch diskutiert, auch jetzt auch diskutiert über diese vielleicht Nachteil von evidenzbasierter Medizin, wo ist es vielleicht zu langsam für das Virus ist. Ne? Damals das aus Erfahrung, was reine Erfahrung, das ist, wir haben auch im Krankenhaus gelernt, dass die Fenster muss aufmachen. Dass wir haben noch keine Forschung zur Aerosol oder auch Übertragung durch diese Aerosol. Und das, da haben wir auch reine Erfahrung, diese Fenster aufgemacht und alle Klimaanlage ausgeschaltet. Und das hat auch dazu geführt, dass tatsächlich diese SARS-CoV-2 in der, oder bessere Lüftung zur Reduzieren von oder Übertragung im Krankenhaus.
Es wäre so eine Besinnung auf alte Tugenden, auch in der Medizin, der Beobachtung und des Erfahrungswissens. Sicher interessant, wenn, oder es wäre sicher wichtig, wenn es da noch mehr Austausch auch zwischen den ganzen Ländern gäbe. Ich würde gerne noch mal ein etwas anderes Thema ansprechen. Und zwar hat diese Null-Covid-Abschottungsstrategie ja natürlich auch Auswirkungen auf die nicht unbeträchtliche Anzahl an transnational lebenden Familien, Vietnamesen, Vietnamesinnen, die eben im Ausland leben, also die außerhalb Vietnams leben, in Deutschland, in den USA, in Kanada. Ihr habt damit ja in eurer Ambulanz viel zu tun. Also wie macht sich das zum Beispiel im vietnamesischen Berlin bemerkbar, die Möglichkeit, momentan nicht nach Hause reisen zu können?
Genau, das ist es. Ihr kennt das, dass seit 2015 forschen wir in unserer psychiatrisch-anthropologischen Teilprojekte im Rahmen des Sonderforschungsbereichs zum Thema Affektivanstrengungen der Migration. Und ein wichtiges Ergebnis unserer Untersuchung ist die Sprachlosigkeit auf vier relationalen Ebenen zur deutschen Institution, zur innerhalb der Nuklearfamilie und auch innerhalb der vietnamesischen Community und die Familie in Vietnam, sowie auch diese Doppelisolation der depressiven Patienten mit vietnamesischer Migrationshintergrund aufgrund von Stigma, Scham bei psychischer Störung und Isolation durch diese Erkrankungssymptome. Und ihr wisst, dass dieser Großteil der Menschen mit vietnamesischer Migrationsbezüge sehr stark beschäftigt in diese Restaurant-, Hotel-, Körperpflegebranche, die auch jetzt durch diese Maßnahmen sehr stark betroffen sind. Und das natürlich ist das Erste, ist diese Finanzsorge. Und auch Zweite ist auch Schwierigkeit mit der behördlichen oder Formular auszufüllen, um diese Soforthilfe zu bekommen. Ihr wisst das schon, selbst für Menschen ohne Migrationshintergrund, diese Formular ist schon sehr schwierig. Und auch für Menschen mit Migrationshintergrund ist es wirklich, wirklich sehr schwer. Und dann erlebte ich auch eine so wirklich so hohe Anfrage an Behandlung Platz und das ist auf der Warteliste habe ich noch nie so viele Patienten wie jetzt so. Und das leider, wir haben diese Kapazität, ist auch sehr eingeschränkt. Und außerdem dazu muss man das so in die Bewältigungsstrategie, viele wichtige Bewältigungsstrategien von Menschen mit Migrationshintergrund, auch hier in Vietnam, sind weggefallen. Ja, das ist das Zusammenkochen, gemeinsame Aktivitäten und Zusammentreffen, große Feiern machen, das funktioniert, das ist seit einem Jahr, das ist es geht gar nicht mehr. Ich merke auch bei mir selbst, ich kann meine Freundin wirklich lange nicht getroffen. Ich war so froh, dass ich jetzt auch gemeinsam so eisende Familie zusammen kochen können. Und auch, das ist auch diese nach Vietnam zurückzufliegen, um Energie zu tanken, um Freuden, Familie zu treffen. Das ist seit einem Jahr für viele nicht mehr möglich. Auch sozusagen auch dieser Todesfall kann viele auch nicht zur Beerdigung kommen. Und Beerdigung ist ein sehr wichtiges Ereignis in der vietnamesischen Leben und daher auch so eine starke Belastung für Menschen mit Migrationshintergrund. Ja.
Ja, man muss ja sagen, das Problem trifft natürlich viele MigrantInnen. Aber Vietnam macht es mit seinen sehr strengen Einreisebedingungen eben transnational aktiven Menschen eben sehr schwer. Ja, es bleiben dann oft nur digitale Strategien, die da natürlich genau das, was Dam gerade anspricht, gemeinsam essen, sich austauschen, ersetzen. Normalerweise ist es so, dass dann in schwierigen Zeiten Familien auch transnational enger zusammenrücken. Also zum Beispiel Großmütter oder Tanten aus Vietnam bei der Sorge um Kleinkinder, wenn die geboren werden, dann nach Vietnam. Nach Deutschland kommen, unterstützen oder einfach nur präsent sind, persönlich, physisch. Das fällt dann alles weg. Und auf einmal, das ist dann auch interessant, wirkte dann das Leben aus dem Blick der Diaspora in Deutschland in Vietnam viel freier. Es gab ja keine Fälle oder wenn, dann hat die Strategie ganz gut funktioniert und die meisten schickten genauso eine Fotos. Es ist frei zu Weihnachten, große Feiern, keiner hat Masken, alle sind nah beieinander. Und man muss ja sagen, es gibt ja jetzt kaum Wege zurück nach Vietnam. Also wenn man überhaupt eine Einreisegenehmigung kriegt, die kriegt man nur unter ganz besonderen Umständen, dann ist das extrem teuer und aufwendig, auch wegen der Quarantäne. Für einen Besuch aus Vietnam würde es bedeuten, sie würden zwar nach Deutschland kommen, weil Vietnam nicht als Risikogebiet gilt, ja, also auch keine Quarantäne in Deutschland ist, aber die Rückreise ist dann fast unmöglich. Das heißt, es gehen diese ganz wichtigen transnationalen Ressourcen verloren, die vorher selbstverständlich waren. Die sind Teil der Strategie. Viele Menschen in der Diaspora, die können sich das jetzt leisten, ein-, zweimal zurückzufliegen oder sich auszutauschen. Oder die Familien können sich es auch leisten, die Angehörigen nach Deutschland zu kommen. Also die Welt rückte vorher zusammen. Und das sind alles Risikofaktoren. Ja? Und in der Ambulanz sehen wir dann natürlich diejenigen, die, wo das alles zusammenkommt, die in dieser Situation entweder erneut krank werden oder auch erstmals psychiatrisch erkranken. Was Dam angesprochen hat, die Warteliste ist deutlich länger geworden, fast gar nicht abzuarbeiten. Und was wir auch sehen, das trifft jetzt auch nicht nur vietnamesische Migranten, Migrantinnen sind viel häufiger von Covid-Infektionen betroffen. Die kommen sehr viel schwieriger an eine Impfung. Den ganzen komplexen Prozess, wie man da hinkommt, da können wir ja alle ein Lied von singen. Und auch eben viel, viel schwieriger an Hilfen. Und das ist natürlich insgesamt ein interagierendes Problem. Und wie gesagt, Psychiatrie ist ja immer dann, wenn ganz viel zusammenkommt und die Bewältigungsstrategien nicht mehr funktionieren, dann sehen wir dann irgendwann die Menschen als Patientinnen.
Das ist ja ein, insgesamt ist ja diese ganze Covid-Situation so ein Brennglas auch, unter dem soziale Ungleichheiten in ihren vielen Facetten sichtbar werden. Etwas, was ich vielleicht zum Abschluss noch ansprechen würde, ist, dass sich ja auch seit dem Ausbruch der Pandemie hier in Deutschland eine deutliche Zunahme des anti-asiatischen Rassismus verzeichnen lässt. Also es gibt ja eine aktuelle Studie von der HU und dem DIW, also demnach hat jetzt mittlerweile jede zweite asiatisch gelesene Person Beleidigungen erfahren. Aber eben wirklich, es korreliert mit dem Ausbruch der Pandemie. Immer mehr, vor allem von der zweiten Generation, setzen sich aber wiederum da jetzt auch ganz vehement zur Wehr und vernetzen sich auch über die jeweiligen diasporischen Communities hinaus. Also kann das nicht auch einen insgesamt stärkenden Nebeneffekt haben? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, ich finde das ein total wichtiges Thema, das ja auch immer oft die Zweiseitigkeit zeigt von solchen Krisen und Veränderungen. Und die erste Frage wäre natürlich, die ich mir stellen würde, gibt es tatsächlich viel mehr anti-asiatischen Rassismus oder führt das Thema nicht zu einer größeren Sichtbarkeit? und gewissermaßen dann eben auch zu einem Empowerment und zum einem Erheben einer gemeinsamen Stimme, eben auch einer neuen Generation von Vietdeutschen oder eben auch Vietnamesen, die zum Beispiel in Deutschland studieren. Und hier muss man auch wieder in einer globalen Perspektive das Zusammenspiel von Faktoren sehen, die vielleicht inspiriert sind durch die Black Lives Matter Bewegung oder die Reaktion auf Asia Hate in den USA. Es wirkt sich dann wiederum auch transnational und global zurück. Und das sind in gewisser Weise ja auch global zirkulierende Diskurse, die eben nicht nur akademisch, sondern auch medial Resonanzen auslösen und dann auch Modelle zeigen für eine Stimme erheben oder sich zur Wehr setzen. Viele Menschen mit vietnamesischem Hintergrund zeigen sich jetzt viel aktiver, insbesondere die zweite Generation. Das habe ich persönlich vor einigen Jahren noch gar nicht so stark wahrgenommen. Und ich möchte nur an unser Buch erinnern, Unsichtbar, wo wir mit dran gearbeitet haben, was bei der Friedrich-Ebert-Stiftung rausgegangen ist, wo es genau um diese Nichterheben, um diese Unsichtbarkeit der vietnamesischen Migrantin gehört. Und da scheint sich was zu ändern. Also Vietdeutsche machen auf sich aufmerksam, sie vernetzen sich viel mehr, insbesondere eben auch digital und in transnationalen Netzwerken. Sie reflektieren vielleicht auch Erfahrungen, die sie früher gemacht haben und gar nicht so stark damals möglicherweise als Diskriminierung, sage ich mal, reflektiert oder kundgetan haben und ihre früheren Erfahrungen. Und sie fordern eben gemeinsam mehr mediale Aufmerksamkeit ein. Und dazu gehört natürlich auch diese sehr starke Medienpräsenz von Journalistinnen wie eben Vanessa Wu oder eben jetzt auch die YouTuberin Mai Thi Kim Nguyen, die natürlich dann auch als Role Models dienen.
Auch unsere Psychologinnen in unserem Thai-Projekt engagiert sich hier auch sehr aktiv. Haben Sie auch Vorträge in Deutsch und auch in vietnamesischer Sprache? Und ich denke, diese neue Stimmen noch lauter werden sollte, auch über diese Corona-Pandemie hinaus Bestand haben werden. Es werden so eine Stereotyp- und Verhaltenerwartung an Asiaten in Deutschland in Frage gestellt, so die Asiaten fleißig oder dankbar sein sollte oder zuhörig sein sollte und die Diversität und das öffentliche Sprechen mit eigener Stimmen über oft kaum öffentlichen geteilte Erfahrungen von Diskriminierung und manchmal subtile Anfeindung oder Abwertung werden bedeutsamer. Hier gilt auch nicht mehr das noch häufiger vorhandene Dankbarkeit-Narrativ oder eine nicht auffallen wollen der früheren Generation von Geflüchteten oder ehemaliger Vertragarbeiterinnen. Und das ist, glaube ich, das ist, wir haben jetzt eine neue Generation von selbstbewusster und auch ein bisschen stärkere so vietnamesische Menschen mit vietnamesischer Migrationshintergrund.
Der Ausblick auf eine neue selbstbewusste und stärkere Generation ist doch ganz wunderbar, jetzt um zum Schluss zu kommen. Ja, ich danke euch oder wir danken euch beiden sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben wirklich unheimlich viel Interessantes erfahren und sehr, sehr viele Facetten auch angetippt.
Vielen Dank euch beiden.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist doch interessant, auf welche Gedanken man immer auch in so einem gemeinsamen Gespräch kommt und wie komplex das Thema ist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, daran teilnehmen zu können.
Ja, ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Ganz was anderes beim nächsten Mal. Wir werden zusammen in den Botanischen Garten gehen und dort uns darüber unterhalten, in welcher Weise Pflanzen bei uns Emotionen auslösen und wir unsere Emotionen auch regulieren im Umgang mit Pflanzen. Das also als Appetizer fürs nächste Mal. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Und bleiben Sie gesund.